Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechthild Kreuser.
Hallo, herzlich willkommen zu Folge 74 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich bin froh, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. Heute habe ich ja wieder ein Interview mit Lena. Und Lena ist Physiotherapeutin und Yogalehrerin und hat sich auch spezialisiert auf Yoga für Menschen mit neurologischen Behinderungen und Krankheiten. Das finde ich ein spannendes Thema, weil ich ja selber auch eine neurologische Behinderung habe und ja auch selber Yoga unterrichte und Yoga auch für mich mache. Und darüber reden wir auch in der Folge, wie das so aussieht und was da auch vielleicht die Veränderungen sind, die entstehen können, wenn sie da sind. Und ja, wir reden natürlich auch viel über den Körper in dieser Folge und vielleicht ist unser Wording auch nicht immer 100% richtig oder gut und es entwickelt sich auch immer, wie die Worte gewählt werden können. Ich habe versucht, wieder achtsam damit zu sein, aber es kann natürlich sein, dass ich das für dich vielleicht gerade in dem Moment, so wie ich das sage oder wie wir das sagen, nicht gut anfühlt und dann auch für dich damit umzugehen. Ich will das nur am Anfang nochmal sagen, dass ja, das natürlich immer ein großes Thema ist, gerade im Yoga, wo es auch viel in den Asanas auch um den Körper geht und wir darüber diesmal halt sprechen. Das war eben nochmal ein kurzes Disclaimer am Anfang, weil mir das halt immer wichtig ist, das auch nochmal anzusprechen, dass sich sowas immer natürlich weiterentwickelt und ich da versuche, achtsam mit zu sein. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge, viel vielleicht neuen Input auch, was du für dich mitnehmen kannst. Und dann bis zum nächsten Mal. Hallo liebe Lena, schön, dass du heute im Podcast bist und dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen und ja über dich mehr zu erzählen und deine Arbeit. Und ich fange immer so an, dass du dich einmal vorstellen kannst, was du so teilen willst, wer du bist, was du machst.
Ja, hallo liebe Mechthild, ich freue mich auch total hier zu sein. Es ist ganz aufregend, ich habe sowas noch nie gemacht, aber ja, freue mich total. Genau, ich heiße Lena, ich bin 33 Jahre alt und ich komme eigentlich aus der Nähe von Mainz, wohne aber jetzt in München schon seit ein paar Jahren. Und ich bin Physiotherapeutin, spezialisiert auf Kinder mit vor allem überwiegend neurologischen, neuroorthopädischen Erkrankungen und arbeite aber auch mit Erwachsenen. Und bin nebenbei eben auch Yogalehrerin und habe da so ein paar kleinere Ausbildungen gemacht und bin jetzt noch in meiner großen Yogatherapie-Ausbildung. Genau, das mache ich eigentlich alles.
Ja, spannend. Sind auf jeden Fall die Themen, über die ich auch heute mit dir sprechen will. Zuerst interessiere mich dann auch vielleicht, wie du selber zum Yoga auch gekommen bist, wie du das für dich gefunden hast.
Also ich glaube, meine erste Yoga-Einheit habe ich während meiner Physio-Ausbildung gemacht. Da habe ich mich angemeldet für so einen 10-Wochen-Kurs und ich fand den eigentlich, ich bin da nicht so richtig reingekommen. Also ich habe mich danach körperlich total gut gefühlt immer, irgendwie größer und leichter, irgendwie so anders gefühlt einfach, aber ich konnte mich trotzdem nicht so richtig darauf einlassen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nach meiner ersten Yogastunde total geflasht war und gedacht habe, das ist es jetzt für immer hier und den Weg will ich auf jeden Fall weitergehen. Ich habe dann aber im Studium nochmal einfach eine andere, es gibt ja ganz viele verschiedene Yoga-Arten oder Yoga-Stile und habe dann Ashtanga-Yoga ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder auch schon mal versucht hast.
Gemacht nicht, vom Namen her kenne ich das,
Da
müsste
ist,
man
also
das sagen.
der Hauptunterschied ist im Prinzip, dass es so eine ganz strukturierte Abfolge
Ah
gibt.
ja,
Und,
okay.
man macht immer das Gleiche. Man hat dann auch so Mysore-Stunden heißen die, wo man, das ist wie so ein offener Raum und alle können unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten einfach reingehen und für sich anfangen zu praktizieren. Also man
Okay.
kommt in den Raum, dann liegt da schon der Erste in Shavasana und die Nächsten fangen erst an mit Sonnengruß. Das ist total spannend. Aber du musst im Prinzip diese Abfolge für dich selber kennen.
Okay.
Und da habe ich zum ersten Mal so dieses Gefühl gehabt, was das für eine positive Energie dir selber gibt, wenn du so in diesem Flow bist, eine Bewegung zu machen und auf die Atmung zu achten und dafür selbst verantwortlich zu sein. Irgendwie hat das so einen Schalter bei mir umgelegt. Und ja, dann war ich davon so ein bisschen hooked irgendwie und dachte mir, wow, den Weg möchte ich irgendwie weitergehen und habe dann mit so einer 200-Stunden-Ausbildung, mit so einer Grundausbildung angefangen. Genau, ich glaube, das war im Prinzip so mein Weg zum Yoga, würde ich sagen.
Ja, und als du dann die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht hast, warst du auch schon Physiotherapeutin und dann hast du gemerkt, dass du das auch an deine Patientinnen und Patienten weitergeben möchtest? Oder wie war da der Weg?
Ja, im Prinzip habe ich gemerkt, dass ich immer mehr von dem, was ich während dieser Yoga-Ausbildung oder auch danach gelernt habe, einfach mit in die Therapie reinnehme. Ich glaube, das passiert als Therapeutin eh total oft, dass man ganz viele Einflüsse von außen mitnimmt. Und ich habe einfach gemerkt, dass gerade das Thema Atmung bei ganz vielen Erkrankungen viel mehr im Vordergrund stehen sollte oder auch das Thema Entspannung, wenn Leute viel zu verarbeiten haben, gerade mit ihrer Erkrankung. Und ich habe zu der Zeit während der Ausbildung in einem Krankenhaus auch kurz gearbeitet, auch auf Intensivstation. Und da ging vom Körperlichen, was man vielleicht in der Physiotherapie so lernt, auch gar nicht so viel, weil die Patienten halt eben einfach auch gar nicht so viel konnten. Aber Atmung und kleine Bewegungen haben trotzdem schon total den Effekt bei vielen gehabt. Und das war, ja, glaube ich, so auch ein Punkt, wo ich das immer mehr mit reingenommen habe, wo ich Yoga-Elemente immer mehr mit reingenommen habe, ohne dass es jetzt eine komplette Yoga-Einheit sein musste, sondern eher so Teile eigentlich.
Ja, ich in meiner Physiotherapie nehme ich auch oft die Sachen, die ich dann im zu Hause im Yoga für mich mache, mit und sage meiner Therapeutin nochmal, ah, können wir nochmal hier im Ausfallschritt oder so gucken
Ja,
oder
genau.
irgendwelche Sachen, die wir dann als Inspiration nehmen, um
Ja.
meinem Körper zu gucken, wie das geht und
Ja, das ist ja, finde ich, das macht total Sinn, weil das ist ja deine Praxis, die du sowieso machst. Und die aufzugreifen und nochmal da was mehr draus zu machen, ist ja viel, viel sinnvoller, als wenn du jetzt von außen was Neues bekommst, was du vorher noch nie gemacht hast und was du auch eigentlich gar keine Lust hast, in deinen Alltag einzubauen. Das ist ja genau der Punkt. Wenn du was hast, was dir gut tut und wo du schon weißt, boah, das habe ich schon ein paar Mal gemacht und das gibt mir immer ein gutes Gefühl, dann ist das ja auch das, was du weitermachen wirst. Und das ist ja eigentlich, das ist ja immer das Ding von Physiotherapie, es soll ja nicht nur im Behandlungsraum stattfinden und dann ist es vorbei, wenn du aus der Tür rausgehst, sondern das soll ja dein Alltag werden eigentlich.
Ja, genau. Und gerade so wenn der Körper vielleicht anders ist als die Norm, dann finde ich es immer gut, dass sie von außen auch nochmal guckt, okay, kann ich es vielleicht nochmal anders machen, weil ich natürlich schon viel spüre im Körper, aber manche Sachen ist vielleicht dann nochmal gut, von außen ein bisschen Impuls zu bekommen, was
Ja,
man
total.
anpassen kann.
So war das bei meiner, ich habe dann nach der Ausbildung angefangen, vor allen Dingen Gruppen zu unterrichten und hatte dann irgendwann eine Patientin oder eine Teilnehmerin da, die MS hatte. Und sie hat eigentlich immer ganz normal mitgemacht und manche Sachen hatte sie ein bisschen Schwierigkeiten mit. Und wir haben irgendwann ausgemacht, dass wir mal so eine Einzelstunde machen und sind die ganz viele Sachen durchgegangen und ich habe ihr Alternativen gegeben oder gezeigt, was sie noch verändern kann oder wo sie vielleicht einen Yoga-Block nehmen kann und dann den Schritt nach vorne machen kann. So Sachen, die man, ganz Kleinigkeiten, auf die man selber manchmal gar nicht kommt, die aber dann total die machen dann so einmal Klick und dann kann man das selber irgendwie anwenden.
Ja,
Finde ich toll, ja.
genau, weil ich mache halt ja oft mit YouTube-Videos mit jo so einer Yogalehrerin und die hat natürlich so einen sehr normativen Körper und dann ist es für mich einfach, muss ich gucken, wie kann ich das für mich gut anpassen.
Ja, und das ist ja das Schöne, dass das funktioniert so. Und gerade je mehr Erfahrung man wahrscheinlich auch mit seinem Körper macht und je besser man den kennenlernt, desto mehr kann man es anpassen und für sich, ja, da was Positives rausziehen.
Ja, genau, du hast jetzt auch schon erzählt, dies ein Beispiel, dass du dann der einen Person speziell nochmal geguckt, zusammengeguckt hast. Und wie machst du das sonst in deinem Unterricht, wenn du mit Menschen mit Behinderung oder Menschen mit und ohne Behinderung zusammen unterrichtest?
Also momentan mache ich vor allen Dingen Kleingruppenunterricht und 1:1 Stunden. Also es sind wirklich gerade gar nicht so viele inklusive Stunden, wo ganz viele verschiedene Erkrankungen oder Menschen mit, wie du es eben gesagt hast, mit einem normativen Körper irgendwie kommen, sondern ganz, ja, es ist, ich habe Menschen, die zum Beispiel Parkinson, MS haben und die unterrichte ich eigentlich gerade so, dass das Ziel ist, dass sie eine eigene Yoga-Praxis bekommen. Also das kommt auch ein bisschen aus der Yoga-Therapie-Ausbildung raus, wo das Ziel ist, dass man nicht eigentlich keine Abhängigkeit schaffen will zwischen dem, der unterrichtet und dem, der teilnimmt. Man möchte eher so zu einer eigenen Praxis hinführen. Das heißt, man macht vorher zum Beispiel aus, ich kann irgendwie am Tag eine halbe Stunde investieren oder alle 2 Tage und darauf baut man eine Yoga-Praxis auf. Und dann schaut man nach dem Energielevel. Bei bestimmten Erkrankungen ist es häufiger so, dass sie ein bestimmtes Energielevel haben, ist aber auch überhaupt nicht. Also muss man auch aufpassen, dass man nicht so eine Klischee-Schablone da immer drüber legt. Aber zum Beispiel bei Menschen mit Parkinson ist es eher so, dass man natürlich eine Folge haben will, die ein bisschen Energie bringt. Also so, genau, so ganz grob gesagt. Und das bauen wir dann eben auf. Und das ist eigentlich gerade so, wie ich unterrichte. Also im Moment gerade gar nicht so das klassische große Gruppe. Wobei jetzt auch wir eine Gruppe hat jetzt angefangen, die findet online statt, die ist aber vor allen Dingen für Eltern, die Kinder haben mit seltenen Erkrankungen. Also da geht es eher darum, Personengruppen zu erreichen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt die Kapazitäten, die Zeit haben, in Yoga-Studio regelmäßig zu gehen oder so. Also genau.
Ja, auch spannend, das ist auch ein wichtiges Thema, dann die Selbstfürsorge für sie.
Genau.
Genau, ich hatte auch gesehen, dass du auch dem Thema sogar geforscht hast mit Kindern mit Zerebralparese, wie Yoga für sie möglich ist. Was war genau da deine Fragestellung auch?
Also ich habe meinen Master in Neuroorthopädie gemacht in der Physiotherapie und in dem Zusammenhang habe ich die Masterarbeit eben über Yoga für Kinder mit Zerebralparese geschrieben und ich habe mich vor allem damit beschäftigt, wie ein Yoga-Programm oder welche Auswirkungen eigentlich ein Yoga-Programm auf die Konzentrationsfähigkeit und auf die Motorik und die Atmung der Kinder hat, weil es eben in der Therapie oft so ist, dass man sich schon, dass man wirklich schon auf den Fokus auf diesem Motorischen hat. Was ja auch in Ordnung ist, weil wir irgendwie viele Disziplinen haben, die bei den Kindern zusammenarbeiten, aber trotzdem ist es meiner Meinung nach total wichtig, die anderen Faktoren nicht außen vor zu lassen. Und ich arbeite an einer Schule und habe da schon immer viel Yoga so als Gruppenangebote gehabt oder auch, weil ich ein total tolles Klassenteam hatte, konnten wir das auch im Unterricht immer mal so einbauen, dass wir vor der Stunde, nach der Stunde so kleinere Yoga-Einheiten eingebaut haben. Und dann, ja, im Laufe des Masterstudiums bin ich über oder habe ich geschaut, was gibt es überhaupt schon für Studien für Yoga in diesem Bereich und habe dann eine Studie gefunden. Das ist die Mai-Yoga-Studie, die wurde in Australien gemacht, auch mit Kindern mit Zerebralparese. Und da wurde so ein Heimübungsprogramm entwickelt, was sie zu Hause machen können mit den Eltern zusammen. Und es wurde auf Lebensqualität geguckt und auch auf Konzentration. Und ich fand es dann aber total wichtig, weil es ja mittlerweile auch Studien gibt, die sagen, dass wenn man wirklich regelmäßig meditiert, sich sogar so neurale Strukturen so ein bisschen verändern können, man aufmerksamer ist. Und ich wollte schauen, wie sich wirklich vorher, nachher die Aufmerksamkeit bei den Kindern verändert. Also die Kinder mussten vorher und nach jeder Yogastunde so einen D2-Test ausfüllen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da kreuzt man so Buchstaben, also ein D an. Also man muss immer das D ankreuzen. Es gibt aber auch ein P zwischendurch oder ein D mit so einem Punkt unten drunter oder so. Also man kann falsche ankreuzen und man kann welche auslassen, wenn man zu schnell oder und man zählt dann eine zusammen und bekommt so einen Konzentrationswert raus. Und das mussten sie vorher ankreuzen und immer nach der Stunde. Und dann haben wir eben 6 Wochen zweimal die Woche Yoga gemacht. Ich habe noch Sauerstoff vorher und nachher gemessen und eben ganz am Anfang und nach den 6 Wochen so Krafttests mit den Kindern gemacht. Und ich hatte mir halt eben auch so eine gewisse Struktur überlegt, die für so eine Yoga-Einheit wichtig ist, weil ich auch das Thema Struktur und Sicherheit für die Kinder total wichtig fand. Ich habe so eine Klettmappe, ich weiß nicht, kennst du das? Das sind so Mappen, wo die Kinder haben das für ganz viele Alltagssachen, auch zum Beispiel zum Anziehen. Erst die Jacke anziehen, dann das anziehen. Klappt immer so auf, dass sie die Reihenfolge von irgendwelchen Sachen kennenlernen. Und dann habe ich das genommen für eine Yoga-Einheit, dass sie am Anfang konnten sie dann aufklappen, okay, jetzt kommen wir erstmal an, es ist Ruhe. Und dann haben wir so eine Übung zum Riechen gemacht, um überhaupt mal die Sinne ein bisschen anzuregen. Und dann Atemübung und dann kam die Motorik, also Asana-Bewegung und dann ging das wieder rückwärts mit nochmal einer Atemübung, nochmal was riechen und dann Entspannung.
Ja, okay.
Und dass sie immer, mir war das irgendwie wichtig, dass sie immer wissen, wo stehen wir jetzt gerade, was kommt als nächstes. Und es war total interessant, dass die Kinder irgendwann nach einer Zeit diese Struktur selber im Kopf hatten. Und
Ah, schön.
ja, das hat irgendwie, hat das ganz gut funktioniert. Und ich habe versucht, die mich in diesem Wording von dem Asana anleiten, in normalen Stunden in Anführungszeichen, macht man ja immer so Arme nach oben, Arme zur Seite, Arme nach unten. Und ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass es für viele Menschen einfacher ist, wenn man wirklich Bewegungsangaben macht. Also in der Therapie nennt man das einen externen Fokus. Das heißt, du sagst zum Beispiel zur Decke greifen
Ah
oder
ja,
zum
okay.
Tisch nach vorne greifen, weil in der Physiotherapie macht man das schon sowieso öfter, aber im Yoga eben, glaube ich, noch
Nicht.
nicht so oft an oder noch nicht so angekommen. Aber viele Menschen mit neurologischen Erkrankungen haben ja ein anderes Körperbild, ein anderes Körperbewusstsein und wissen gar nicht so richtig, was ist eigentlich oben, was ist eigentlich unten, wo ist eigentlich rechts und links. Und vor allem, wenn man es mit kleineren Kindern macht, die ja auch noch gar nicht wissen, wo rechts und links ist, hat das total geholfen. Oder zum Beispiel mit Bällen, was auch so ein bisschen motiviert hat,
Ah
greif zum
ja, okay.
Ball und dann war das die Vorbeuge. So ein bisschen genau das Verpacken. Ja, das war so von der Struktur. Und was ich noch interessant fand, was wir in diesem Yoga-Programm mitgenommen haben, dass wir so einen Teil hatten, wo es um Education ging. Also, dass ich mit den Kindern am Anfang gesprochen habe, zum Beispiel, wie Gefühle in deinem Kopf auch manchmal was mit der Muskeltonus zu tun haben. Wenn man vor was Angst hat, hat man höheren Muskeltonus. Oder wenn man irgendwie traurig ist, dann hat man vielleicht ein bisschen, also so ihnen ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was Gedanken auch mit dem Körper machen können. Und aber auch, dass wir mit der Atmung so ein bisschen Kontrolle darüber kriegen können. Also, dass wir eigentlich mit der Atmung kontrollieren können, wenn wir uns über was sauer sind oder aufregen, dass wir ein bisschen ruhiger atmen können und uns so vielleicht wieder runterfahren können, in so ganz einfacher Sprache. Genau, das war im Prinzip so das Yoga-Programm und dann diese Testungen außenrum. Ja, war total spannend. Also es war auch wirklich sehr viel Arbeit, vor allem die Kinder zu motivieren, diesen Test vorher und nachher
Ja,
auszuführen.
okay.
Vorstellen, aber es hat funktioniert. Es ist auf jeden Fall von der Aufmerksamkeit rausgekommen, dass sie nach der Yoga-Einheit immer besser ausgefüllt haben als davor. Also es
Okay.
hat funktioniert. Es ist natürlich aber nicht, also erstmal hatte ich nur 6 Kinder, was natürlich keine wirklich riesige Probandenanzahl ist. Und eigentlich müsste man das nochmal machen und die Kinder zwischendurch nicht Yoga machen lassen, sondern ich weiß nicht, Fußball spielen lassen oder so. Ob es insgesamt einfach an Bewegung liegt und man tut was und danach ist man sowieso konzentrierter oder ob es wirklich an diesem wirklichen Verbindung zwischen Atmung und Bewegung liegt, dass man entspannter ist. Also das würde mich nochmal interessieren, ob das wirklich der Effekt ist oder ja.
Aber cool, dass es dann schon mal zumindest diese Konzentration geholfen hat.
Genau,
Auch
das war.
schön, dass über die Muskeltonus geht, weil das, also ich habe ja selber auch eine Zerebralparese und das ist ja so eines der Themen, die bei Zerebralparese sehr stark ist, dass wir so einen hohen Muskeltonus oft haben. Und wenn wir angespannt sind, ist ja noch, sind wir vielleicht noch verkrampfter oder
Ja, war das so, dass du das auch immer direkt so gemerkt hast? Oder würdest du sagen, das war dir eine Zeit lang auch gar nicht so richtig bewusst, dass das zusammenhängt?
so. Ich glaube, es war mir auch nicht so bewusst. Und selbst jetzt ist es dann manchmal so, dass ich merke, ah, okay, ich bin angespannt. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen mehr wieder auf mich achten oder eben Yoga machen oder so. Dass
Ja,
ich das dann
interessant.
manchmal
Halt
erst
spannend.
hinterher vielleicht merke, dass ich gerade bei mir ist auch so im Schulter- und Nackenbereich und Kopf, weil ich bin ja auch noch Rollstuhlfahrerin, also ich kann auch laufen, aber ich fahre, dadurch ist natürlich da auch noch mal mehr quasi Spannung im oberen Körperbereich und so. Ja, muss ich schon drauf achten. Das,
Ja. Das
ja.
ist total spannend. Und hilft dir Yoga auch aktiv dann?
Ja, schon, also sowohl zum auch diese Aktivität zu haben und immer jeden Tag auch was zu machen, weil ich merke schon, dass mir das gut tut. Und wenn ich es wieder eine Zeit nicht mache, dass ich dann merke, okay, ich muss langsam erst wieder reinkommen.
Ja, auch total normal, geht mir genauso.
Ja, genau. Gibt es dann auch weitere Forschung, also sowohl von eurer Gruppe, wo du das machtest, aber auch so von anderen Gruppen vielleicht, die zu dem Thema jetzt dann mehr forschen?
Also es gibt, wie gesagt, diese eine große Studie aus Australien und ansonsten eigentlich nicht so viel für Kinder mit Zerebralparese. Es gibt viel Forschung für gesunde Kinder, wo auch rausgekommen ist, dass es einen Einfluss auf die Konzentration hat und vor allem auch so Balancefähigkeiten, aber für Zerebralparese nicht so viel. Ich war jetzt im, wann war das, vor ein paar Monaten in Heidelberg auf so einem großen Kongress. Das war so der europäische Kongress mit dem Weltkongress zusammen für Kinder mit angeborenen Erkrankungen. Und da wurde noch eine Studie vorgestellt aus der Türkei. Die haben auch was geforscht zum Thema Yoga für Kinder mit Zerebralparese und Autismus und hatten auch positive Ergebnisse. Aber ich finde es immer schwer zu vergleichen, weil das Yoga-Programm in Anführungszeichen, was ich gemacht habe, da sind so viele Einflüsse von außen noch reingepackt, dass man jetzt auch kritisch sagen könnte, ja, das ist ja gar kein Yoga mehr, das ist ja schon tausend andere Sachen noch dabei. Und genauso, wenn ich mir dann das Yoga-Programm angucke, was die in der Türkei genutzt haben für ihre Studie, das kann man auch gar nicht mehr vergleichen mit dem, was ich gemacht habe. Also es ist so, nennt man alles Yoga und Yoga ist ja auch ein Riesenbegriff, aber es ist manchmal schwer, das zu vergleichen. Oder auch, wenn ich mir Studien angucke über andere Erkrankungen und Yoga und dann wird aufgeführt, ja, das hat geholfen da und da und dafür und dann will ich irgendwie wissen, ja, was haben die denn für Asanas gemacht, dass sie das geschafft haben und dann steht das aber nirgendwo und dann
Ja, okay.
ist das manchmal schwer, finde ich, das da was rauszuziehen. Einfach, weil das einfach ein Riesenbegriff ist. Also, ich meine, ob du Hatha-Yoga oder eben dieses Ashtanga-Yoga praktizierst, ist ja auch ein Riesenunterschied, aber es ist beides im Prinzip Yoga und am Ende ist es eben Atmen und Bewegung verbinden. Also es ist, ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du das auch, ja, also ich finde es manchmal schwer zu definieren.
Ja, und es kommt natürlich auch dieser Aspekt der Achtsamkeit und des Atems noch dazu, den ich auch wichtig finde, was du auch in deiner Stunde dann da gemacht hast, wenn du den Fokus auf die Sinne und so gesenkt hast und der Atem.
Ja, das macht halt Yoga aus und das unterscheidet es dann von sowas wie anderen Sportarten. Ja, wo eben nicht der Fokus auf Achtsamkeit oder sowas liegt, ja.
Und auch diese, was du ja auch dann gemacht hast, diese Wissensvermittlung, eben auf den Körper nochmal anders zu achten, das Wissen, wie Emotionen auch auf Einfluss haben können auf den Körper, ist ja auch spannend und wichtig zu lernen. Gerade wenn man vielleicht eher als Kind mit Bindung nicht so verbunden ist mit den Gefühlen, weil man oft das ja so viel Therapie hat und das dann wegdrückt oder so oder nicht so fühlen will.
Ja. Und ich finde auch, also wenn du das jetzt gerade ansprichst mit dem, dass man das nicht so fühlen will vielleicht oder so, aber dieser Aspekt, dass du Yoga machst, um Yoga für dich zu machen und das vielleicht gar nicht so als therapeutische Einheit siehst, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Kinder, die von Geburt an Erkrankungen haben, die machen ständig Therapie und irgendwann haben die auch keine Lust mehr Therapie zu machen. So, das ist einfach. Und dann ist es total schön, wenn man was findet, wo die merken, dass es wirklich für einen selber ist. So, das mache ich hier für mich und das mache ich nicht für den Therapeuten und das mache ich jetzt auch nicht, um zu bewerten, boah, wie hat das heute geklappt und wie war das und so. Und du musst das nicht einordnen, sondern das ist einfach nur meine Bewegung für mich und es ist egal, wie es heute klappt, aber es ist toll, dass ich es gemacht habe und es fühlt sich gut an, so irgendwie sowas zu haben.
Ja, das ist schön, dass das, aber das erinnert mich an meine eigene Erfahrung, weil ich bin ja auch mit der Bindung geboren und habe dann das auch in mein ganzes Leben lang Therapie gemacht. Und als ich dann in der Uni war, hatte ich erstmal auch keine Lust auf Therapie, weil ich die ganzen 20 Jahre davor so viel gemacht habe. Und dann, aber in der Zeit habe ich dann eben auch Yoga für mich entdeckt. Und das war dann wahrscheinlich auch ein Weg für mich, um auch wieder meinen Körper besser kennenzulernen und nochmal anders kennenzulernen.
Ich glaube, das ist diese Transition, die dann da ist von der Kindertherapie auch zum Erwachsenen dann. Und also man muss eigentlich ab einem gewissen Punkt in der Kindertherapie anfangen, auch wirklich dahin zu arbeiten, dass jetzt die Eigenverantwortung sozusagen kommt. Dass man weggeht von, du musst hier zur Therapie und einmal die Woche und du musst übrigens diese Orthesen tragen und du musst das machen und hin zu, boah, ich mache das für mich und das fühlt sich gut an für mich und deshalb nehme ich die und die Hilfsmittel und komme eigentlich in so eine Eigenverantwortung rein. Und das muss unbedingt passieren. Also das finde ich das Schöne an der Yoga-Therapie auch, dass man weggeht von dieser Abhängigkeit von den Betroffenen und den Therapeuten, Therapeutinnen. So. Also das, glaube ich, ist total wichtig, dass man da nicht den Spaß überhaupt an Bewegung verliert.
Ja, das stimmt. Weil ich habe auch immer Sport gemacht, also Rollstuhlsport, und dann das auch irgendwann halt ist übergegangen zum Yoga und dann irgendwann Tanzen auch noch. Aber jetzt zum Beispiel seit 10 Jahren mache ich auch immer eigentlich jede Woche Therapie, weil es mir auch gut tut, Physiotherapie. Weil ich merke, es ist eine gute Ergänzung zu dem, was ich sonst noch mache, und ich brauche das auch beides. Ja.
Ja, das ist toll.
Ja.
Ja, genau so soll es sein.
Ja, jetzt haben wir schon über viel geredet. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast zu dem Thema, was ich jetzt noch nicht gefragt habe oder du noch nicht geteilt hast.
Ich glaube nicht so wirklich. Also wir haben wirklich, glaube ich, über viel schon gesprochen. Ja.
Ja, genau. Und die letzte Frage eigentlich ist immer, was so deine eigene Selbstfürsorgepraxis ist, was du für dich selber machst, damit dank ganzen Themen, dass du gut für dich auch sorgen kannst.
Ja, das ist eine mega spannende Frage, gerade weil ich bin vor ein bisschen mehr wie ein bisschen über einem Jahr Mama geworden. Dadurch hat sich echt viel verändert. Und das ist, ich habe da gestern auch mit einer Freundin drüber gesprochen, dass ich immer noch so ein bisschen in dem Modus bin, so, nee, ich habe jetzt gerade dafür nicht so viel Zeit. Was aber gar nicht mehr stimmt, weil ich mittlerweile auf jeden Fall die Zeit dafür wieder hätte und man aber da selber wieder reinkommen muss. Es ist wirklich, selbst wenn man das immer täglich gemacht hat und man ist dann mal so richtig raus, braucht man wirklich wieder, es ist wie so ein kleiner Berg, über den man erst wieder rüber muss. Ich bin auch gerade durch die Yoga-Therapie-Ausbildung viel mehr in dieses Thema Atmung nochmal gekommen und wirklich entspannende Positionen, und eigentlich mache ich das gerade vor allen Dingen. Also ich habe mir so ein bisschen jetzt überlegt, dass ich wie sozusagen meine Pranayama-Praxis aussehen soll, und das sind ungefähr so 10 Minuten, und das mache ich am Tag und dann meistens noch einfach wirklich ganz simpel: Rückenlage, Beine hoch auf dem Hocker oder so, und wirklich entspannende Übungen und einfach nur fühlen, ich liege hier auf dem Boden und es ist irgendwie, ja, also wirklich gar nichts Verrücktes. Und ansonsten ab und zu baue ich noch ein paar natürlich so Kraftübungen und sowas ein, aber wirklich gerade nicht so viel. Es ist eher dieses sehr ruhige und erstmal wieder den Körper wieder so kennenlernen. Ja.
Spannend. Ja, es ist ja immer wieder ein Thema, den Körper neu kennenzulernen. Auch wenn so eine große Erfahrung da war. Oder auch wenn man vielleicht eine Zeit lang nicht so viel gemacht hat für den eigenen Körper. Auch schön, so das zu hören, dass es nicht viel sein muss und es trotzdem
Ja.
helfen kann.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein. Ja, man denkt immer, man muss dann einsteigen wieder mit einer Stunde irgendwas, aber ich glaube, also mir tut es gerade gut, so einen ganz milden Einstieg zu haben. Und wenn man das mal, das ist wie so ein kleiner Berg, den man so langsam hochgeht und dann läuft es wieder.
Ja, nee, das kenne ich auch. Das ist so das, was ich eben geteilt hatte. Das ist dann, wenn ich wieder einsteige, ich erstmal merke, oh, es ist noch
Ja.
alles ein bisschen langsam, aber dann merke ich mit der Zeit, oh, verändert sich doch was.
Ja, genau so ist es.
Ja, schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir.
Und genau, ich fand es einen schönen Austausch, nochmal mehr über deine Arbeit auch zu erfahren, weil das ist ja dann immer auch eine gute Ergänzung zu meinen, was ich selber so erlebe oder auch in meinen Kursen mit anderen behinderten Menschen, aber aus deiner Erfahrung auch nochmal als Physiotherapeutin und mit der Forschung fand ich auch sehr spannend.
Ja, danke, dass du auch irgendwie so viele Eindrücke von deinen eigenen Erfahrungen geteilt hast. Das finde ich auch wirklich sehr spannend. Danke dafür.
Ja, danke schön und dann bis bald.
Bis
Tschüss.
bald. Tschüss.